Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live, das ganze Land, zurück aus der Sommerpause und vor einem Herbst mit enormen Aufgaben für die Regierung. Die unangenehmen Wahrheiten, schreibt da der heutige Kurier zu, Bildung, Gesundheit, Pensionen. Und natürlich wollen wir die Frage stellen, wie die Regierung darauf antwortet. Das mache ich mit meinen Gästen. Ich begrüße die politische Kommentatorin der Presse bei uns, Anneliese Rohrer. Herzlich willkommen. Ja. Rainer Nowak ist bei uns Geschäftsführer der Presse. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Christian Rainer ist bei uns Ex-Chefredakteur des Profils. Herzlichen
guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, wie sehr trauen wir denn eigentlich den handelnden Personen, also natürlich der Regierung, den Politikern zu, diese unangenehmen Wahrheiten und die Baustellen anzusprechen und auch zu lösen? Darüber gibt uns ja regelmäßig der APA-UGM-Vertrauensindex Auskunft, wie stark das Vertrauen in der österreichischen Bevölkerung verbreitet ist. Schauen wir uns das mal kurz an. Naja, Licht und Schatten sehen wir da. Es ist aber auch kein Wunder, Regierungsmitglieder bekommen selten Pluswerte, also dass Menschen mehr vertrauen als misstrauen. Die meisten sind da deutlich im Minus, aber mit wesentlichen Unterschieden. Bei der SPÖ sind viele Regierungsmitglieder durchaus im Plus, leicht. Markus Materbauer, Spitzenreiter mit +4. Aber Frau Rohrer, von allen Parteichefs, wenn wir uns das anschauen, da schneidet ÖVP-Obmann und Kanzler Christian Stocker am besten ab. Im Vertrauen und Misstrauen gleich viele Menschen. Saldo bei ihm ist null. Jetzt ist Stocker innerhalb der ÖVP im Vergleich mit seinen Ministerkollegen Erster und Andreas Babler als SPÖ-Chef und Vizekanzler innerhalb der SPÖ aber Letzter. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, aber es ist nicht überraschend. Der Stocker für die ÖVP alternativlos im Moment. Zweitens schätzen alle seine, wie heißt das jetzt, seit Neuestem müssen wir immer von Buddha reden. Also das ist, wird ein bisschen kompliziert mit den Religionen. Sie mögen einfach seine ruhige Art. Und bei Babler ist es nach wie vor anders. Ich meine, Babler vertraut ja nicht einmal der Ludwig genug, um nicht die Regierungsklausur zu konterkarieren. Also ja, er hat auch bisher, also ich wüsste nicht, wann Sie mich fragen, vielleicht wissen die Herren das, ich wüsste nicht, wo ich sagen könnte, aha, das hat er gut gemacht.
Er hat doch tatsächlich im Vergleich zum April, wo der letzte Vertrauensindex war, nochmal Punkte verloren. Er ist deutlich im Minus mit -23, also von allen Regierungsparteichefs am letzten Platz. Wie können Sie sich das erklären?
Also mich wundert bei der Frage prinzipiell mal, dass die Menschen überhaupt wissen, um wen es geht. Materbauer, wenn ich hier jetzt aus dem Studio rausgehe und eine kleine Umfrage da in 10:30 Wien mache, Materbauer, ich glaube, da kämen eigenartige Antworten zwischen Kommissar Rex und Tatort. Also das wundert
genau.
Mich.
Sie nah aneinander,
Rex und Tatort. Richtig, und wir sind wahrscheinlich bekannter, die wir da sitzen. Also in dem Vertrauensindex sind
Staatssekretäre
drauf.
Ding dazu, dass Finanzminister Nein. immer...
Finanzminister sind immer sehr beliebt, ja, also und auch egal, wie brutal sie sind. Insgesamt kann ich der Frau Reuter irgendwie zustimmen. Babler hat jetzt sicherlich nichts gebracht, jedenfalls nichts von dem, was die SPÖ-Mitglieder von ihm erwartet hätten, dass man mit Buddha-Sein jetzt gut abschneiden kann, ist in einer Zeit, wo wirklich was zu tun wäre, eine wirkliche Katastrophe. Wen nehmen wir als Jesus Christus dann?
Also ich wage zu widersprechen, und zwar weniger aus politisch-ideologischen Gründen, sondern ich wage zu widersprechen, dass Babler natürlich in der Regierungsbildung für seine Partei ziemlich viel herausgeholt hat und vor allem für sich selber. Also wenn man so möchte, hat er Fraktionierer-Leadership gezeigt, was man halt irgendwie bei den SPÖ-Jugendorganisationen gut lernt. Inhaltlich hat er tatsächlich jetzt nicht wahnsinnig viel weitergebracht, aber ich glaube, der Grund für dieses Abschneiden ist ein anderer. Materbauer spielt den Experten. Ja, er ist vielleicht bis zum gewissen Grad sogar Experte, sagt, er will politisch, kann er eh nicht das umsetzen, was er wollen würde. Er muss jetzt quasi wie ein Beamter oder Experte das machen, was man von ihm erwartet. Und ich glaube, das honorieren die Leute eher. Und quasi das ist ein bisschen ein Armutszeugnis, weil bei der Expertenregierung auch so, die nichts gemacht hat, sondern nur exekutiert oder verwaltet hat, die war hoch beliebt in Österreich. Und die politischen Regierungen sind unbeliebter, weil die halt für politische Themen stehen. Und Babler ist Gefahr links außen und das kommt offensichtlich nicht gut an und er ist ideologisch. Das mögen die Leute offensichtlich auch nicht so. Was ich interessant finde, dass die Regierungspolitiker wahrscheinlich nicht wahnsinnig bekannt sind, dass sowohl die Frau Gewessler als auch der Herr Kickl am unteren Ende sind. Beides Oppositionspolitiker, die quasi eigentlich ja gar nicht so polarisieren müssten, sondern quasi nur Kritik üben könnten. Und beide haben ein verheerendes Zeugnis.
Bei der Frau Gewessler wundert mich das auch, dass sie so polarisiert. Herbert Kickl war immer am untersten Rand, ändert natürlich überhaupt nichts bei den Wahlen oder gar bei der Sonntagsfrage. Auch Strache war nie besonders beliebt, etwas beliebter als Herbert Kickl, hat nur keine Bedeutung für die Frage, wer FPÖ wählt.
Also dann könnte man, ich wage den einen Rainer zu widersprechen.
Welchen genau?
Dem da. Novak. Weil wenn das so wäre mit Matterbauer, wie Sie sagen, dann müsste er stärkere Beliebtheitswerte haben.
Ja? Kommt vielleicht noch.
Wenn man ihm honoriert, dass er halt sagt, was er gerne hätte und nicht kann, glaube ich, müssen stärker herauskommen.
Ja? Stimmt. Übrigens auch noch interessant, NEOS wundert mich fast, weil die sind ja so ein bisschen bisher immer die Schönwetterpartei gewesen, auf die sich alle einigen können, zumindest in den Städten. Schaut jetzt auch nicht mehr so gut aus.
Das könnten wir kurz nochmal einblenden, weil die NEOS haben wir hier in Form von Beate Meindl-Reisinger und Sepp Schellhorn in der Grafik im Vertrauensindex noch drinnen. Und aber auch bei Christoph Wiederkehr, den wir hier nicht abgebildet haben, der wurde abgefragt, der hat auch im Vergleich zum April Boden verloren. Bei Meindl-Reisinger, die ist ins Minus gerutscht, die war im April noch bei +4, hat also 10 Punkte eingebüßt. Und sogar Schellhorn war im Plus und hat radikal verloren und ist einer der unbeliebtesten hier in dieser Rangliste. Und auch Wiederkehr hat Punkte eingebüßt.
Wofür also gibt's mich wundert es, weil bei der Sonntagsfrage haben die NEOS ja nicht abgebaut. Das sieht man wieder mal wie
entkoppelt. Halten wir 10% ungefähr,
verlieren jedenfalls nicht. Aber das sieht man einerseits, wie abgekoppelt die Sonntagsfrage offensichtlich von den Personen ist. Andererseits, kleine Anekdote, die keine Anekdote ist, weil eine Anekdote ja erfunden sind. Beim Ausseher-Kirtag vorgestern am Samstag war Beate Meindl-Reisinger, die dort ja auch einen Zweitwohnsitz hat, und wurde, als sie ins Festzelt kam, ausgebuht. Jetzt nicht von allen, aber von sehr vielen. Und die FPÖ macht sich über sie lustig, weil sie dort dirigiert hat. Also das zumindest polarisiert Beate Meindl-Reisinger und das offensichtlich mit ihrem Ministerium mehr und mehr.
Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht Probleme bekommst in deiner Urheimat, aber ich sage jetzt trotzdem, es könnte vielleicht mit der Wählerschaft vor Ort zu tun haben, dass ein NEOS-Stadtpolitiker per se kein Meter hat. Ne?
Das könnte eine Rolle spielen. Allerdings wäre es eher der FPÖ-Landeshauptmann. Badorfsee ist eine ÖVP-Gemeinde, die ewig einen sozialdemokratischen Bürgermeister hat. Und in meiner Heimatgemeinde Ebensee gibt es seit 2884 Jahren einen sozialdemokratischen Bürgermeister. NEOS stark, selbstverständlich. Zweitwohnbesitzer, die nicht wählen dürfen.
Naja, eben. Jetzt müsste man natürlich dann schauen, wie sie aufgenommen worden ist bei den letzten Kirtagen, in den letzten Jahren. Aber diesmal war es jedenfalls auffällig. Ja. Haben Sie dafür eine Erklärung, Frau Ohr, dass Beate Meindl-Reisinger in ihrem Zweitwohnsitz?
Also man kann da alle möglichen Erklärungen auf den Tisch legen, wobei aber, glaube ich, die schlüssigste ist einfach, dass dort eine Menge FPÖler herumsitzen.
Sowieso.
Wenn man auf der Frauenschiene fahren will, was ich aber nicht tue, aber man könnte, dann sagen, ja, sie ist einfach zu aggressiv, sie ist zu laut, sie ist zu irgendwas, was ja bei Frauen nie ankommt. Also da hat sich in Österreich seit Heide Schmidt nichts geändert.
Was die Art betrifft, ihre persönliche Art oder ihre Persönlichkeit, oder was ihre Politik betrifft und ihre Haltung.
Bei Frauen ist es immer mehr die Art als die Politik. Wobei natürlich die Neutralität noch hineinspielt. Aber ich glaube, das ist für die Meindl-Reisinger nicht so ausschlaggebend wie diese Frauengeschichte und die.
Ich fürchte, Sie haben recht, Frau Gora, dass die Frauengeschichte eine Rolle spielt. Würde man davon ausgehen, dass das befragte Publikum eine wirkliche, sich inhaltlich damit auseinandergesetzt hat, dann könnte man natürlich sagen, dass das Außenamt jetzt derzeit nicht unbedingt zur Ruhe kommt. Da gibt es einen Skandalbotschafter, da gibt es den Sepp Schellhorn als Staatssekretär, der dort im Übrigen nichts zu suchen hat, der einige Probleme macht. Und natürlich, wie Sie gesagt haben, Frau Rohrer, die heimlichen NATO-Fans und jedenfalls kritisieren die Neutralität. Ich glaube nur nicht, dass die Leute, die da die österreichische Bevölkerung repräsentieren, befragt werden bei so etwas, das wirklich mitbekommen.
Ist die Frage, ob Schallenberg dort bejubelt oder ausgeputt worden wäre.
Das ist, wir sind alle Monarchisten, also genau. Möglicherweise wäre er beklatscht worden.
Aber hat Ihre Haltung zur Neutralität und zum Ukraine-Konflikt und letztlich auch Gaza, hat das,
kann
das...
Naja, Gaza ist ja bei ihr ambivalent, da ist sie ja so ein bisschen Flip-Flop unterwegs und hat keine eindeutige Linie, weil ja die gesamte Politik von Bertha Meindl-Reising ist ja nur einem Ziel untergeordnet, nämlich den fixen Platz, also den nicht fixen, sondern den Platz im Sicherheitsrat zu bekommen und zu erzielen, was, glaube ich, schwierig sein wird und daher vielleicht auch der ein oder andere außenpolitische Move von ihr. Bei den anderen Sachen ist jetzt eine klare Position, also bei der Ukraine ganz deutlich, so viel, glaube ich, so oft war kaum ein europäischer Politiker dort, nicht einmal der Brite, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Skandale, mit denen sich herumschlagen muss, würde ich mich auch mit durch Flucht ins Ausland versuchen zu entziehen. Man wird sehen, wie das jetzt weitergeht bei ihr.
Wie würden Sie das sehen?
Diesen markanten Worten ist nichts hinzuzufügen.
Gut, dann hätten wir das Thema mal abgeschlossen. Jedenfalls wird das auch noch ein großes Thema bei der UNO-Generalversammlung in New York, wo es natürlich auch Statements der österreichischen Politikspitze gibt, Ende September. Was wir uns auch angeschaut haben im Vertrauensindex, den könnten wir vielleicht noch einmal einblenden, ist das Schlusslicht Herbert Kickl. Das hat sich nicht geändert, aber er hat Punkte gut gemacht, nämlich insgesamt 5 an der Zahl. Also der Trend zeigt einmal hinauf, aber es ist noch ein bisschen Luft nach oben, dass er da wieder mal in näher bei Nullwerte kommt oder wird er vielleicht gar nicht schaffen, weil es so viel Gegnerschaft ist. Heute hat ja Herbert Kickl seinen Auftritt bei den ORF-Sommergesprächen. Da ist er der Letzte als Vertreter der größten Partei, unüblicherweise in Österreich nicht die Kanzlerpartei, seit Jahrzehnten nicht mehr. Und deswegen erwartet man, dass er heute sich nicht mehr so rar macht. Hat ihm vielleicht geholfen, dass er sich rar gemacht hat in letzter Zeit?
Absolut, da bin ich überzeugt, so wie ich von den mysteriösen Werten aller Finanzminister überzeugt bin. Ich weiß nicht, warum die Österreicher Finanzminister lieben, aber sie tun das. Und genauso ist es hier, je weniger du auftauchst, desto besser sind deine Werte. Und nachdem er abgetaucht war, sind seine Werte etwas gestiegen.
Kann er sich jetzt auch zurücklehnen, weil er nur zuschauen muss, dass die Regierung die Probleme zu schwach angeht oder vielleicht gar nicht lösen kann?
Na, ich glaube, was ihn persönlich betrifft, ist eher, dass man es in einer Zeit lang nicht gehört hat.
Wie sehen Sie das?
Ähnlicher hat das als die alte Alexander van der Bellen hat als grünen Chef einmal damit begonnen, dem aufgefallen ist, wenn er sich nicht zu Wort meldet, steigt er in den Umfragen. Und Kickl macht das jetzt auch. Bei ihm kommt noch dazu, dass er mit Journalisten eben ungern spricht und gern am Berg zugange ist und irgendwie klettern geht. Es sei ihm erlaubt, sei ihm gegönnt. Aber es ist schon interessant, dass in so einer Phase einer politischen Unsicherheit, einer echt schweren Wirtschaftskrise, drittes Jahr Rezession, eigentlich inhaltlich von der Freiheitlichen Partei wenig bis nichts kommt. Und da sind ja jetzt Leute wie ein Arno Schiefer dabei, die ja eigentlich was zu sagen hätten, aber die dürfen offenbar auch nicht. Also ich finde das ganz erstaunlich. Ich meine, dass wir mal dann als Vorband zu Herbert Kickl auf einem privaten Entenwert, ist natürlich auch ein trauriges Schicksal, aber damit kann ich jetzt leben. Also man wird sehen, was er da verkündet. Ich nehme an, es wird vor allem in Kritik an der Regierung sein. Und er hat es ja auch wirklich leicht. Diese Regierung macht zu wenig. Diese Regierung verzichtet auf die großen Reformen, für die in der österreichischen Bevölkerung, sage ich jetzt ohne Vertrauensindex, sicher eine Bereitschaft da wäre. Die Leute erwarten schlichtweg, dass jetzt was passiert. Und jeder hat das Gefühl, irgendwas, was ist jetzt? Ja? Wann kommt der große Wumms? Nichts kommt. Wir diskutieren um eine zaghafte Nichterhöhung von Pensionen, die uns bei der Inflation auch nicht helfen wird. Also es ist völlig absurd, was da gerade in dem Land passiert. Weiß auch jeder, wir greifen die Pensionen nicht an, wir greifen die Länder nicht an, wir greifen das Gesundheitswahnsinn nicht an. Und ich glaube, der Herr Kickl wäre wahrscheinlich auch schön blöd, wenn er jetzt sagen würde, das ist das Reformpapier von mir. Ich würde es allen Leuten mehr wehtun, als es diese schwache Regierung macht.
Also ein aufgelegter Elfer nach dem anderen. Oder nicht?
Ja, es ist relativ leicht. Ich bin neugierig, wie er agieren wird. Im vergangenen Jahr, ich glaube, das war am Traunsee, hat er Signale in verschiedenen Richtungen gesendet, auch schon, was zukünftige Regierungsbildungen bedeuten könnte. Heute kann er eigentlich tun, was er will. Aber so wie Rainer Novak sagt, bei dieser Nicht-Performance der Regierung, obwohl jetzt keine Wahlen bevorstehen, obwohl jetzt eine Chance wäre und obwohl was passieren müsste, aufgelegter Elfer oder Siebener, wenn es um Handball geht.
Wobei Herbert Kickl nach der nächsten Nationalratswahl so diese Umfragen weiter sich so entwickeln oder bleiben oder selbst wenn er ein bisschen verliert, auf Platz 1 landet. Vielleicht sogar auf Platz 2 und es gibt keine freiheitliche Regierungsbeteiligung, dann hat der Mann ein Problem. Also sozusagen einmal die Chance nicht zu machen, also das ist ein bisschen wie bei Christian Lindner, als er damals aufgestanden ist. Du kannst nicht zweimal in die Regierungsnähe kommen und das dann platzen lassen. Das geht nicht. Der muss in die nächste Bundesregierung hinein und es kann sein, dass dann der Preis ein höherer ist oder dass der Preis ein kleinerer ist. Das wissen wir heute noch nicht. Das ist auch in einigen Jahren erst vermutlich, wenn sie durchhält, die Regierung. Aber prinzipiell hat der, also dass der sozusagen eine glorreiche Zukunft hat, automatisch und nichts Dummes, stimmt nicht.
Jetzt sind wir wieder bei der Vorhersage, was in 5 Jahren sein wird, hoffentlich Frieden. Aber was ganz anderes interessiert mich, weil jeder sagt, naja, er braucht ja nicht auftauchen in den Medien, er braucht ja nicht zum ORF gehen oder irgendwo hin, weil er hat seine Blase, seine, ich sag Propagandamedien, andere sind freundlicher und sagen alternative Medien, nur da ist ja Preaching to the Choir, da redet er ja zu seinen Anhängern. Ja? Was aber die FPÖ, das wusste Heider schon sehr genau, und hoffe Kickl auch, oder nicht, was die brauchen, sind Gegner. Die brauchen Reibebäume, und zwar einen ganzen Wald davon. Und das findet er in seinen Propagandamedienkreis sicher nicht.
Ich traue mich Ihnen nie zu widersprechen, wie Sie wissen, aber er hat natürlich schon ein Feindbild, an dem er sich reiben wird. Das sind die jungen Herren aus Syrien und Afghanistan, die ja wahrscheinlich nicht wahnsinnig gerecht oder zum Teil schon
gerecht. Ja, aber
gerecht,
die muss er auch in angreifen.
Ja gut, er macht das aber auf Facebook und in sozialen Medien und da erwischt er natürlich schon Leute, die er vielleicht noch gar nicht hat oder die ihm halt folgen. Also das ist jetzt nicht nur Parteimedien. Also die Probleme des Landes bestehen ja weiterhin. Es ist nicht nur eine Wirtschaftskrise, sondern es ist eine Integrationskrise. Und das spielt alles ihm in die Hände.
Und er hat natürlich die jungen Damen und Herren, die hier am Tisch sitzen als Gegner und gegen die Medienteile. Jung? Wirklich. Ja. Du nicht? Oh. Frau Rohr, auf jeden Fall.
Genau.
Sie auch. Ja. Also das spielt sicher eine Rolle. Was möglicherweise auch eine Rolle spielt, und das ist dann der Unterschied zwischen Sonntagsfrage und seinem persönlichen Abschneiden. Ich meine, die FPÖ regiert in mehreren Bundesländern mit, hat einen Landeshauptmann, und das hat sicherlich auch einen Einfluss darauf, was Menschen bei der Sonntagsfrage sagen, beziehungsweise wie man bei Nationalratswahlen wählen würde. Und das scheint in der Steiermark ja ganz gut zu funktionieren. Also die Umfragedaten für die FPÖ dort sind gut, leider. Und in Salzburg funktioniert das auch ganz gut.
Oberösterreich auch.
Das kann ihm dann schon in die Hände spielen, ob er jetzt auftaucht oder nicht. Er selber schlechte Umfragewerte, FPÖ gute Umfragewerte, ob er da ist oder nicht, spielt eine geringe Rolle.
Oder aber es ist riskant, weil es vielleicht dann doch nicht nur eine Kickl-FPÖ irgendwann einmal gibt, sondern vielleicht eine Heimbuchner FPÖ oder und so weiter.
Aber wollen ja Fall, dass Kickl nach Kärnten gehen sollte oder prinzipiell?
Na, wenn Kickl nach Kärnten gehen sollte, was ich für möglich halte, weil er muss ja irgendwie, also ein Bundesland hat er es geschafft mit der Steiermark, aber in Wahrheit muss er müsste er eigentlich für seine Anhänger noch ein Bundesland erobern. Ja? In der Salzburg, in Oberösterreich und Niederösterreich wird das schwer. In Oberösterreich vielleicht ist es noch am knappsten, aber es wird trotzdem schwer. Aus heutiger Sicht sind eher die ÖVP-Landeshauptleute vorne und damit Kärnten. So, wenn er nach Kärnten geht, wird er wahrscheinlich zur Provokation und weil es ein Vertrauter ist, den Herrn aus Niederösterreich schicken, wo dann wir Journalisten wahrscheinlich, ich weniger als Sie oder weiß ich nicht, aufschreien werden, aber das ist eigentlich schon ziemlich ausgemachte Sache. Ich halte es für möglich, nur ehrlich gesagt, Landeshauptmann ist natürlich auch ein Job, wo man arbeiten muss.
Dieses Kickl könnte, Kickl würde, Kickl wird, das ist alles eigentlich vertane Zeit, ehrlich gestanden. Wer weiß denn, sind Sie im Kopf des Herbert Kickl?
Wirklich nicht, Frau Doktor.
Das kann nächste Woche ganz anders.
Ja, aber wie gesagt,
dann setzen wir uns ja wieder zusammen.
Wir sollten nicht vergessen, die FPÖ regiert in den Bundesländern. Wir reden hier zwar über Kickl, aber der steht ja pars pro toto dafür, dass die FPÖ reale Handlungsmacht hat in den Bundesländern. Was, wenn ich mit deutschen Freundinnen und Freunden spreche, die ja nicht verstehen, die sehen AfD dort, wo noch irgendeine eigenartige Brandmauer besteht. Ja, die AfD ist etwas schlimmer oder um einiges schlimmer. Und wenn ich denen sage, aber die regieren in Österreich, ja, die haben einen Landeshauptmann. Was? Wovon sprecht ihr? Aber wie gesagt, selbst wenn wir da jetzt die Chiffre Kickl nehmen und meinen, das hat reale Bedeutung, weil die FPÖ tatsächlich Handlungsmacht hat.
Das heißt Personal, das heißt Ressourcen, das heißt Einfluss auf vieles im Leben.
Ja, aber sind wir doch ehrlich, der Schreck aller ist der Kickl. Die FPÖ ohne Kickl, da traue ich mir jede Wette, dass jede Menge ÖVPler plötzlich das alles sehr gut finden. Das ist ja getrennt.
Stimmt. Es war ja auch bei der letzten sozusagen Nichtregierungsbildung, ja. Diese beiden Parteien waren ja Modelle im Umlauf, wer statt Kickl quasi Kanzler werden könnte für die FPÖ. Dann war die ÖVP fast zu weit, den Kickl zu wählen. Dann ging es um zwei Ressorts, aber das war natürlich, ist natürlich immer ein Plan, quasi eine Art Ries-Basser 4.0 zu finden, die quasi die Regierungsverantwortung übernimmt. Und der Herr Kickl ist entweder Klubobmann oder sitzt im
Plan. Ja, aber nur mit dem Herbert Kickl kannst du das nicht machen.
Entschuldigung?
Mit Herbert Kickl, glaube ich, kannst du das nicht machen.
Nein, macht das sicher nicht. Im Gegenteil, es gibt ja die These innerhalb der Freiheitlichen Partei, dass der größte Wunsch von Herbert Kickl ist, die Rückkehr von Sebastian Kurz in die Volkspartei, aus zwei Gründen. Erstens kann er sich dann endlich bei Sebastian Kurz wirklich reichen, kann quasi in die FPÖ-Annalen eingehen und sagen, naja, er hat sogar den Kurz besiegt. Und zweitens, die Kurz-ÖVP ist wahrscheinlich am ehesten die ÖVP, die ihn zum Kanzler machen würde.
Also, auf das wieder Zukunftsmusik von Ihnen ein paar Jahren. Gehen wir zu einem Thema, das vielleicht diese Woche schon entschieden werden könnte. Oder eigentlich sollte es entschieden werden, weil wir warten ja dringend auf die Lösung von Problemen. Das sind die Pensionen. Angeblich gibt es da Gespräche innerhalb der Regierungskoalition, um eben festzulegen, um wie viel die Pensionen im heurigen Jahr steigen oder ob sie drunter bleiben unter der Inflation. Wenn es so wäre, dass die Pensionen unter der Inflation blieben, vielleicht sogar bei 2%, was Christian Stocker so als Parole ausgegeben hat. Wäre das ein Kraftakt der Regierung? Würde sie den schaffen? Und würde das auch etwas bewirken?
Es wäre ein Kraftakt, wenn sie auf 2% gehen. Nämlich nicht nur von den Zahlen her, sondern auch, weil endlich diese unglückselige Indexierung aufgehoben werden würde.
Ja. Dass man prinzipiell Inflation abgleicht, meinst du?
Ja, das ist ja unser, und in Belgien machen die das. Alles richtet sich nach der Inflation und über und unter und dann kommen solche Sachen zustande. Nur, ich glaube, es wird so ausgehen wie immer in Österreich. 2,7%, na, bei 2,5 vielleicht einigen wir uns oder 2,4
mit sozialer Staffelung
in Ordnung und erreicht ist gar nichts.
Es würde notwendig sein, dass man deutlich drunter bleibt, um was zu erreichen, also was die klammen Kassen natürlich betrifft, aber Sie meinen, das schafft
ich nicht. Meine, der Herr Stocker könnte seine 2% ohne weiteres durchsetzen.
Absolut. Es ist absurd, dass es nicht schaffen wird, weil ich meine, wenn er das formuliert und dann kommt die Frau Korosek, ich meine, gibt es eigentlich irgendwie Verantwortung für kommende Generationen? Wir heizen die Inflation weiter an, wir haben ein riesen Budgetdefizit, das Land ist wirklich am Sand. Ja? Und es droht, noch schlimmer hineinzurutschen oder am Sand zu bleiben. Und diese kleinen Babyschritte, die da gesetzt werden, ich meine, 2% Pensionserhöhung ist jetzt keine große Reform zur Sanierung des Budgets. Aber es ist zumindest eine kleine Inflationsdämpfung. Übrigens auch bei den Abschlüssen bei den Beamtengehältern. Da müssten sie jetzt auch noch einmal reingehen. Ja? Wir sind in einer Notsituation. Es wird überall gespart. Die Konjunktur kommt nicht rauf. Und wenn man da jetzt nichts macht, dann wird das so weitergehen. Ich verstehe, warum das ist ja nicht so schwierig. Über Pensionsreform. In ganz vielen Ländern in Europa ist die natürlich an die Sterbetafel gekoppelt. Ist ja logisch, in Italien, das ist jetzt nicht gerade das Land von neoliberaler Kälte und von Huhuhu, die Leute gehen später in Pension als bei uns. Ja, ich meine, gesetzlich, das müssen wir einführen.
Es wäre einfach notwendig, dass endlich dieses Wort Pension enttabuisiert wird, so wie du, glaube ich, da jetzt auch gemeint hast, dass das Thema angesprochen wird. Ja, es geht auch um den Prozentpunkt Erhöhung, der, glaube ich, 700 oder 800 Millionen pro Jahr kostet. Aber prinzipiell, ja, selbstverständlich müsste das Pensionsalter, also das gesetzliche wie auch das faktische Pensionsalter, stark angehoben werden, wegen der Sterbetafeln, wegen der höheren Lebenserwartung, aber es traut sich halt keiner drüber, vor allem nicht die SPÖ und die ÖVP, die dort ihre Wählerinnen und Wähler hat. Und würde man jetzt zumindest mal dort ein bisschen einbremsen, dann könnte man endlich anfangen, ordentlich über Pensionen zu sprechen. Aber es traut sich natürlich niemand.
Und jetzt kurzer Salto zurück zu Frau Beate Meindl-Reisinger. Ich glaube, dass langfristig bei einer nächsten Wahl, dass den Neos mehr schaden wird, ob irgendwelche Sonderbahn Botschafter und irgendwelche Dienstwegen vom Herrn Scheller. Und ich glaube, es ist völlig irrelevant, wenn die in 4 Jahren sich hinstellen müssen und sagen, das Pensionsloch ist noch größer und die Bildungsreform nicht funktioniert, na, dann tschüss mit ü. Also es wird echt schwierig. Und das ist ihr Kernthema, ihr Core-Thema ist eine Pensionsreform. Und das sind bis jetzt keine Pensionsreformen.
Ja, nur halten zu Gnaden, euer Ehren.
Immer.
Ja. Wir sind in keiner Notsituation. Nein, also was eine wirkliche Notsituation ist, ist eine flächendeckende Verarmung in dem Land. Und so weit sind wir aber noch nicht. Wir sind nicht so weit, dass wir uns...
Rezession, was? Aber was ist das sonst?
Was?
Drittes Jahr Rezession. Das hat es ja, in der Zweiten Republik noch nicht gegeben.
Das ist eine Wirtschaftsentwicklung, die uns Probleme macht.
Abwanderung, das ist eine Notsituation. Abwanderung der Industrie. Nur weil in dem Land immer haltet den Dieb oder es brennt gerufen wurde und es glaubt jeder, es ist eh wie immer. Es ist nicht wie immer. Es ist jetzt viel schlimmer. Wir haben einfach eine Wirtschaftsindustriekrise der Sonderklasse.
Ja, aber keine Situation, wo ich nicht Maßnahmen ergreifen kann.
Wir haben keinen Bürgerkrieg und die Leute sterben auf der Straße nicht. Ja, da setze ich jetzt die Latte ein bisschen weiter unter.
Die Verschuldung ist um 15 Prozentpunkte gestiegen. Die Zinsen sind gestiegen. Das ist nicht so wie vor 5 Jahren, als die Zinsen gingen, die auch für die Staatsverschuldung ungefähr bei Null lagen. Das ist schon sehr teuer und die Staatsschulden sind durch Covid und viele andere Gründe sehr stark gestiegen. Also ich bin schon der Meinung, dass man dort, weil das sind richtig große Brocken, dort wirklich was tun muss und dort kann. Und das passiert aber nicht. Immerhin hört man von der SPÖ, Babel und so weiter nicht mehr. Aber es würde vermutlich wieder kommen, dass man das Pensionsalter senken müsste, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Vielleicht kommt es noch.
Das war immer die österreichische Politik.
Ja. Ja. Aber wir haben es noch nicht gehört.
Den Zugang
Zeit
zu den Pensionen immer leichter, ja, damit die weniger arbeitslos
sind. Was natürlich nicht funktioniert, weil inzwischen sich halbwegs durchgesetzt hat, das Wissen, das Wachstum auch, das Wirtschaftswachstum auch Arbeitsplätze schafft. Aber das haben wir von Pablo noch nicht gehört.
Und diese Regierung, quasi der man ja nachsagt, ein gewisses Naheverhältnis zur Sozialpartnerschaft zu haben, wird auch über diese Sozialpartnerschaft entscheiden oder die Sozialpartnerschaft über diese Regierung. Wenn der Herr Katzin und wenn der Herr Mara es nicht schaffen, da wirklich jetzt sich ein paar gute Einigungen hinzulegen, die inflationsdämmend und investitionsanheizend wirken, dann haben die auch ein massives Problem.
Wäre das auch gemünzt auf die Lohnverhandlungen, die jetzt
natürlich
anstehen?
Ja, natürlich.
Aber erwarten Sie da tatsächlich, dass man drunter bleibt?
Also wenn die nicht unter der Inflation bleiben,
wenn dann, man jetzt schon den Beamten zusagt, dass sie ja steigen nach der Regelung, die
na gut,
ja
gut, das ist ja
Kraft
letztes, ist. Ja genau, aber das
die kam, ist ja noch in Kraft.
Und
die Beamten haben bis jetzt noch nicht gesagt, okay, wir steigen da raus.
Also, gut, da werden sie auch schon blöd, aber theoretisch.
Wenn die anderen sagen, dann wollen wir das bitte
sehen. Ja, das die Argumentationsgeschichte wird schwierig für Sie, aber ja, Sie werden es versuchen. Die Gewerkschaft ist aufmissioniert und tut so, als wenn es da draußen keine Krise wäre.
Ich möchte noch eine ganz kurze Runde zu den Pensionen zum Abschließen haben, weil die große Reform natürlich wahrscheinlich jetzt mal ausbleiben wird auf längere Sicht. Aber wie man jetzt tatsächlich mit der Erhöhung umgeht, da haben Sie, Frau Rohrer, die Möglichkeit einer Staffelung eingebracht, dass die kleinen Pensionen vielleicht in der Inflation sogar erhöht werden mit diesen 2,7 und dann bei den größeren Pensionen man dann bei 2% bleiben würde. Ja. Das wäre ein Modell, das die Regierung sagen könnte.
Ja, aber das muss ich bitte anständig und glaubhaft kommunizieren, weil so linear ist das natürlich schon eine Frage der Gerechtigkeit, dass die mehr einzahlen, weniger kriegen. Ich meine,
so war es in der Vergangenheit auch schon öfter, dass die kleinen Pensionen stärker erhöht worden sind.
Ich bin der Vollanalyse Rohrer. Die Argumentation der Pensionssystemverteidiger ist ja immer, das ist quasi ein Versicherungssystem, ein Umlageverfahren und das ist quasi, hat überhaupt nichts mit dem Vaterstaat zu tun. Und kaum sozusagen wird es dann schlagen, kommt sofort das Argument, Moment einmal, man muss die sozial Schwachen schützen, dann ist es plötzlich kein echtes Umlageverfahren mehr, dann ist es das, was natürlich in Österreich zum Teil ist, ein Sozialsystem.
Kommen wir da eigentlich hin Richtung Volkspension. Wenn immer die kleineren Pensionen erhöht werden und die größeren unter der Inflation bleiben, auf lange
persönlich kann man dafür sein, aber im Prinzip bin ich da Ihrer Meinung. Das ist immer mehr nur eine Versicherungsfrage mit der Auszahlung an alle gleich, aber kein Umlageverfahren, was uns erst recht weiter wegbringt von von etwas, wovon wir gar nichts gehört haben in den letzten Monaten, nämlich der Frage der persönlichen Pensionsvorsorge.
Oder
bitte,
der betrieblichen.
Nicht, bitte nicht über Pensionskassen in Österreich so performen, wie sie wahrscheinlich in Venezuela nicht performen aber würden, warum? Sondern man sollte schlicht das Ansparen erleichtern, ja, für alle Leute, indem man zum Beispiel die Käst aussetzt, wenn man Aktien länger behält, die Käst für die Auszahlungen niedergemacht. Haben wir was gehört davon?
Doch, nein, war bei der letzten Regierung Thema, haben die Grünen verhindert.
Ja, aber bei dieser Regierung ist es nichts da.
Trotzdem bei der
auch nicht
Woche
von den NEOS einmal mehr.
Ich möchte trotzdem bei der Woche bleiben. Was wird realistischerweise am ehesten rauskommen? 2,7 für die Kleinen und bei den anderen wieder runter zu gehen? Österreichische Lösung oder nicht?
Keine Ahnung.
Ist offen. Gut, zu wenig.
Zu wenig Reformen. Darüber sind sich sehr viele einig, meine Damen und Herren. Wir sind gleich wieder da und sprechen über den Tod von Niki Glattauer, der letzte Woche das Land zu großen Diskussionen gebracht hat, sein Schicksal natürlich und wie es vor allem kommuniziert worden ist, wie die Medien hier mitgespielt haben. Darüber diskutieren wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind zurück, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live. Es war das große Thema letzte Woche, kein politisches, aber ein bisschen doch wohl auch. Lehrer, Autor und Journalist Niki Glattauer ist nicht mehr und hat letzte Woche assistierten Suizid begangen. Dieser sehr private Schritt eines Menschen, der war aber alles andere als privat in genau seinem Fall. Es war ein öffentlich angekündigter Abschied, wie es ihn so in Österreich sicher noch nie gegeben hat. Es ist natürlich unbestritten, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Schicksal in die Hand zu nehmen und zu bestimmen. Wie das aber gestaltet wurde, das ist der Grund für eine sehr, sehr hitzige Diskussion in Österreich gewesen. Herr Rainer, wie sehen Sie diesen öffentlichen Tod von Niki Glattauer?
Also zunächst mal macht es mich sehr betroffen. Ich kannte den Niki Glattauer nicht gut, aber ich kannte ihn. Mein Beileid an seine Familie, an die Kinder und alle, die ihn gut gekannt hatten. Prinzipiell und vorausschickend, ich finde es in Ordnung und wichtig, dass das in Österreich mal möglich ist, also einen selbstgewählten Suizid. Auch hier Einschub, wer immer Gedanken dazu hat, es gibt Notfalltelefonnummern, bitte an die wenden. So, jetzt die Frage, wie man damit umgeht. Ich gehe mal davon aus, dass der Niki Glattauer den Christian Nusser und den Florian Klenk, also die beiden Journalisten, die das geführt haben, gebeten hat um das Interview und auch darum, dass es eine Geschichte, wenn nicht eine Titelgeschichte ist. Davon gehe ich aus und das respektiere ich nicht nur, sondern das soll so sein. Ich habe ein Problem mit dem Zeitpunkt. Also es ist schon sehr eigenartig, wenn das Interview vor dem Tod erscheint, wenn ein Partezettel der Familie und von Freunden, glaube ich, vor dem Tod erscheint. Es gab jetzt eine hitzige Diskussion auch mit Expertinnen für Suizid, die sehr verhalten, aber doch kritisch dem ganzen Vorgang gegenüber gestanden sind. Unter anderem mit dem Argument, dass viele Menschen, die diese Form des Suizids wählen, in letzter Sekunde sich dann noch anders entschieden hätten und dass möglicherweise solche Menschen dann diese Menschen etwas unter Druck setzt, wenn man das so sieht.
Wie sehen Sie das?
Ich glaube, die Runde weiß, dass ich jetzt nicht gerade das größte Vorzeigejournalist Medienmanager bin, wenn es um Medienethik geht. Ich glaube, an und für sich darf man nicht vergessen, dass gerade die österreichischen Medien gerade beim Thema Suizid immer eigentlich eine Vorbildfunktion hatten auf der Welt. Also ein japanisches Filmteam hat eine Dokumentation mal gedreht über die österreichischen Medien, wie die mit dem Thema umgehen, weil das offenbar in Japan ein großes Problem ist, auch mit dem Nachahmungseffekt. Und hat da unsere Ethikkollegin Ulrike Weiser interviewt dazu. Also da geht schon um was, das ist ein wichtiger Punkt bei den österreichischen Medien.
Die Berichterstattung über den Suizid.
Genau, da haben wir an und für sich in Österreich einen besonderen Weg, den wir immer gepflegt haben, da sehr zurückhaltend zu sein, nicht darüber zu berichten, um keinen Nachahmungstäter quasi auf den Plan zu bringen.
Täter
ist das Wort falsch. Deswegen ist das auch so. Okay, ich stimme zu, der Zeitpunkt ist nicht ideal, weil es genau diese letzten sozusagen Möglichkeiten, sich noch einmal anders zu überlegen, bis zum gewissen Grad quasi diesen Fluchtweg für ihn selbst abgeschnitten. Aber noch einmal, ich muss jetzt auch dazu sagen, dass wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich war ja früher jetzt bei der Kronenzeitung, hätte hätte ich wahrscheinlich, wäre ich auch einer der gewesen, gesagt, die Geschichte machen wir, weil es ist einfach so journalistisch interessant, weiß ich nicht, ist schon lange her, aber ich hätte wahrscheinlich sowohl bei der Presse als auch bei der Kronenzeitung hätten mir wahrscheinlich viele Kollegen widersprochen. Bei beiden Medien hätten wahrscheinlich Kollegen gesagt, machen wir nicht. Ich sage nur, ich persönlich hätte wahrscheinlich vor einem Jahr, wenn mich das gefragt hätte, hätte ich dazu tendiert, es zu machen. Die von mir sehr geschätzte Kollegin Euke Frank hat mich gesagt, nein, das macht sie sicher nicht. In der Krone Bund. Aber ich sage nur, prinzipiell verstehe ich schon, also ich bin jetzt nicht der, der ruft, werft den ersten Stein. Ne? Ist das, ich bin auch kein guter Medienethiker.
Ist das eine Frage des Mediums, wenn sich da Niki Glattauer gewendet hat? Also den Schritt kann man natürlich nicht verstehen, aber wie die Medien damit umgegangen sind, speziell das Medium, das er sich ausgewählt hat, damit umgegangen ist?
Ja, das ist seine Entscheidung gewesen, das ist sein Recht. Ja. Ich weiß nur nicht, warum der Zeitpunkt so entscheidend sein hätte sein sollen.
Also das Interview danach, hätten Sie gemeint, wäre vielleicht angemessen.
Verschiedene Gründe, unter anderem, so wie Rainer Nowak gesagt hat, die Möglichkeit, sich da nochmal von der Entscheidung zurückzuziehen, wurde damit genommen.
Ja, aber dann, Herr Rainer, dann sprechen Sie dem armen Glattauer eigentlich Geltungssuch zu.
Nein, das würde ich nicht sagen, weil es gab ja auch eine von uns geschätzte Kollegin, wo man kurz befürchtet hat, dass sie auch einen Suizid erwägt, ja, und Gott sei Dank wurde dann gefunden. Also, davon ist man ausgegangen, wenn sie unter einer Brücke am Reisebus gefunden wird. Natürlich ist was anderes, aber ich sage nur, dass Menschen sich dann das vielleicht noch überlegen, das kann passieren. Und passiert immer wieder.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das so entscheidend war, dass das Menschen, nämlich der Zeitpunkt. Ja,
das Zeitpunkt war, ist das
aber
eine.
Der Umgang anderer Medien mit dem Falter und dem Nusser ist schon diskussionswürdig.
Inwiefern?
Naja, wenn das stimmt, was der Falter schreibt, ist, dass sie alle möglichen Anschüttungen und Vorwürfe und was weiß ich, aggressive Reaktionen einheimsen mussten von anderen Medien.
Ja. Jetzt nur die öffentliche Diskussion, vor allem auf Social Media, von anderen Medien um und mit dem Falter mitbekommen, die fand ich, diese Diskussion war von Verantwortung und Zurückhaltung eher getragen.
Ja, aber der Falter Klenk hat sich beklagt.
Okay, ich habe habe ich in der Diskussion auf Social Media nicht gesehen. Im Gegenteil, ich fand, dass das Zurückhalten war auch im Übrigen von Ethikerinnen und Ethikern und von Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, die sehr zurückhaltend sind.
Jetzt haben wir auch natürlich viel über die Motivlage von Niki Glattauer kennengelernt, weil er natürlich sehr ausführlich über seine Motivation gesprochen hat und über die Schritte, die er setzen wollte und letztlich auch gesetzt hat. Einen Aspekt hat er auch erwähnt, er hat Bezug genommen auf das überlastete Gesundheitssystem in Österreich. Mhm. Könnte das die Folge haben, dass das Menschen auch einbeziehen, die in einer möglicherweise ähnlichen Situation sind, auch in ihrer eigenen Überlegung, also zu denken, ich werde zur Last für ein überlastetes System und verzichte auf lebensverlängernde und sehr teure Medizin?
Nicht böse sein, aber nachdem man selbst nie in so einer Situation war, kann ich damit nicht sagen, was Menschen denken, wenn sie in dieser Situation sind. Ob sie wirklich an das Gesundheitssystem denken.
Also, dann glaube ich, dass Menschen in so einer Situation eher auf diesen furchtbaren Gedanken kommen könnten, der eigenen überforderten Familie zur Last zu fallen. Ich glaube, das ist das große Problem. Also ich glaube, dass das Gesundheitssystem ist also hoffentlich allen, und ob das Gesundheitssystem belastet, würde ich sagen, in dem Fall würde ich hoffen, dass das allen egal ist. Ob sie es überlassen oder nicht.
Ich kann mich erinnern, in dem Interview, dass Niki Glattauer auch Kritik daran gefunden hat, dass es teuer ist. Nämlich, dass es einige, ich glaube nicht nur 100, sondern einige 1000 Euro kostet, Arzt und so weiter, für jemanden, der diese Entscheidung trifft. Wenn das so ist, dann sollte die Republik, da es ja ohnehin schon die Möglichkeit gesetzlich gibt, vielleicht einen Schritt weitergehen und dafür sorgen, dass das keine Kosten erzeugt. Im Übrigen, vielleicht sollte man das auch zum Anlass nehmen und darüber diskutieren, ob die Möglichkeit des assistierten Suizid auch in einem Fall, wo keine tödliche Krankheit vorliegt, also, ob das in Österreich nicht auch möglich sein sollte und ob eine Reise nach Zürich dafür nicht wirklich
Schwachsinn ist. Ich muss nur sagen, ich hoffe jetzt quasi, also Appell an die Medien, aber auch an die Wissenschaft und Bioethikkommission, wie sie alle heißen, also ich finde, man sollte das, diese ganzen Themen jetzt diskutieren. Ja, und zwar relativ kühl und
das wäre auch im Sinn von Glatter.
Aber da diskutieren wir dann auch gleich den einen Fall, den wir beide kennen, wo also die Behandlung, nämlich nicht die medizinische, die war irgendwie okay, aber die menschliche Behandlung der Patientin dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, das tut sie sich nicht mehr an. Die menschliche Behandlung. Wenn sie mit ihren Schmerzen in ein Wiener Privatspital gekommen ist und die diensthabende Ärztin sagt, schreien's nicht herum, wir sind hier nicht in der, wie heißt die Schauspielschule?
Reinhard-Seminar.
Und die fährt wieder weg und hält's vor Schmerzen nicht aus und geht zurück mit dem Taxi und muss notoperiert werden, weil sie hatte einen Milzriss. Wenn diese Sachen, und von solche Sachen hat sie nicht viel, aber doch erzählt, diese Sachen muss man diskutieren. Eine. Weil ich glaube, die Spitzenmedizin in Österreich ist okay. Ja, glaube ich.
Eine große Diskussion jedenfalls über den menschenwürdigen Umgang mit Menschen in diesen Lagen, wie wir es gesehen haben letzte Woche und anhand von vielen Beispielen, die es natürlich auch gibt. Ich möchte noch zum Schluss der Sendung ein Thema aufmachen, das nicht aus den Schlagzeilen rausgeht. Das ist nämlich Karl-Heinz Grasser, der bleibt in den Schlagzeilen. Er war im Gefängnis in Lebensgefahr, wurde notoperiert und er wird jetzt aktuell auch wegen millionenfacher Steuerhinterziehung beschuldigt für das Buwok-Schmiergeld, das er ja nicht versteuert hat und deshalb könnte er schon wieder vor Gericht kommen, mit vielleicht sogar 4 Jahren Haft zusätzlich für die Steuerhinterziehung dieses Geldes. Wie wird sich das denn auswirken auf seinen Antrag auf eine Fußfessel? Ist das, falls es rechtlich vertretbar ist, ihm die Fußfessel zuzubilligen, moralisch vertretbar?
Ich glaube, als Jurist muss ich dazu sagen, es ist nicht die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, sondern dass ein Rechtssystem sieht das vor, dass man für ein Einkommen, sei es legal oder nicht legal, erwirtschaftet, Steuern zu zahlen hat. Das jetzt zu pardonieren, das würde meinem Rechtsverständnis absolut widersprechen. Ob das jetzt im konkreten Fall, ich habe es mir nicht ausgerechnet, aber dazu führen könnte, dass es eine Zusatzstrafe
verhindert. Da steht doch nicht zur Debatte, dass es pardoniert wird.
Nein, es steht nicht zur Frage. Hat niemand davon gesprochen. Ich habe auch nicht gesagt, dass es pardoniert würde. Es wäre nur.
Antrag betrifft seine jetzige aktuelle
Haftstrafe. Das ist ja anderes Verfahren. Wenn er jetzt bekommt er, soweit ich das verstanden habe, auf jeden Fall die Fußfessel. Und dann gibt es ein zweites Verfahren. Wenn es im zweiten Verfahren zu einer Verurteilung kommt, dann ist die sozusagen, dann kriegt er sie wahrscheinlich nicht mehr so leicht.
Was viele Leute nicht verstehen, weil es etwas skurril anmutet, ist, dass man für etwas, dass man heimlich und kriminell erwirtschaftet hat, dann Steuer zahlen muss. Für mich ist das absolut logisch und das Rechtssystem sieht das vor.
Aber ich verstehe eins nicht. Ich meine, diese 9 Millionen Euro, die waren doch schon Gegenstand des ersten Prozesses.
Die Steuerfrage, glaube ich, nicht.
Die Steuerfrage, die
Versteuerung. Aber warum nicht?
Ja, Punkt.
Das ist ein Zivilverfahren gewesen und das andere war natürlich ein Strafverfahren.
Mhm. Okay.
Wobei bei der hinterzogenen Summe müsste es eigentlich auch wiederum ein Steuerverfahren sein, da ja ab, ich weiß nicht, 70.000 Euro, es war mal 1 Million Schilling hinterzogen, es wieder zu einem Strafverfahren kommt. Allerdings, das müsste man jetzt ChatGPT fragen, ob das so ist.
Man könnte mal die Gegenfrage stellen, gab es eigentlich schon einmal einen Kriminellen in der Geschichte, der das kriminell erworbene oder kriminell sozusagen gemachte Vermögen versteuert? Mhm. Wohl eher nicht, ne?
In dem Fall wird sich die Frage möglicherweise auch wiederum nicht stellen, da er ja einen Privatkonkurs beantragt hat. Sondern der Privatkonkurs vorliegt.
Würden Sie sagen, dass Karl-Heinz Grasser zu Recht eine Fußfessel bekommen sollte, nach all dem, was hier aufgearbeitet worden ist?
Wissen Sie was? Ich hätte das vor seinem Ausflug an den Wörthersee gesagt, ja. Weniger wegen dem zweiten Verfahren.
Das war ein Haftfreigang, wo er dann gesehen wurde.
Ja, und tatsächlich weil auch das eine solche Provokation war, dass ich mir überlege, also gut, kriegt er Fußfesseln, wo taucht er dann wieder auf und die Leute sagen, schau, der kann das machen. Ja.
und dann.
Also wundert mich auch, weil da gibt es ja an für sich Regeln, aber wahrscheinlich ja. Ein Untertagsausflug, bei dem man keinen Alkohol konsumiert, ist wahrscheinlich einfach rechtlich erlaubt. Auch wenn es moralisch ja, sehr sonderbar ist. Oder
es ist empörend, aber es ist erlaubt.
Ungeschickt.
Ich fürchte nur, dass das kein Grund sein kann, um ihm die Fußfessel zu verwehren. Allerdings verstehe ich ihre Ärger und die Empörung. Ich finde das auch eine unglaubliche Provokation, die er und seine Ehefrau da vorgenommen haben.
Ja. Ja.
Aber es ist kein rechtlicher Tatbestand oder kein Grund, ihm die Fußfessel zu verweigern.
Aber es sollte ja letztlich auch
eine Strafe... Aber es sagt die Person.
Es sollte auch eine Strafe in der Bevölkerung quasi den Eindruck oder das Gefühl erwecken, dass hier Gerechtigkeit geschieht. Wäre es denn gerecht, wenn er herauskäme mit einer Fußfessel nach all dem, was passiert?
Genau, das Rechtssystem sieht das ja vor. Im Gegenteil, die Regelung, die, glaube ich, ab 1. Jänner zum Tragen kommen soll, sieht ja auch vor, dass es keine Generalprävention mehr geben darf bei Personen, die jetzt öffentlich sehr bekannt sind, weil die gleich behandelt werden sollen, egal ob das ein Karl-Heinz Grasser ist oder ob das ein kleiner Steuerhinterzieher, Handwerker ist. Das verstehe ich dann auch wiederum.
Ein bisschen spät, muss ich ehrlich sagen, weil ich meine, das hätte man auch im Fall Elsner diskutieren müssen.
Und wir haben schon sehr viele klamourose Fälle gehabt in den letzten Jahren in Österreich und wahrscheinlich geht das auch noch weiter. Wir haben noch einige Prozesse, die vielleicht auf uns zukommen und ganz sicher auf uns zukommen und darüber sprechen wir natürlich auch in dieser Runde sehr gerne. Ich bedanke mich bei Christian Rainer, bei Rainer Nowak und bei Anneliese Ohr selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Und hier, meine Damen und Herren, geht's weiter mit Treffpunkt Österreich. Und vorher gibt's noch das Motormagazin. Go! Schönen Abend und schönen Montag auf Puls 14.